Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schönen guten Abend. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei. Ein Kompromiss im Schuldenstreit in den USA, die Filmfestspiele in Cannes und der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das sind vier unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie den Hintergrund, heute mit einem kulinarischen Thema über das Exportgut und die Tourismusattraktion Schwarzer Trüffel in Spanien. In der Türkei ist heute wieder gewählt worden. Amtsinhaber Erdogan hat im ersten Wahlgang vor zwei Wochen die absolute Mehrheit knapp verpasst. Darum sind die Wählerinnen und Wähler heute erneut in die Wahlkabine gegangen. Es ist die erste Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei. Herausforderer Kılıçdaroğlu hatte im ersten Wahlgang fast 5 Prozentpunkte weniger Stimmen als der amtierende Präsident Erdogan erhalten. Auch darum ist Erdogan heute als Favorit in die Stichwahl gegangen. Beobachtende haben vorab aber durchaus Möglichkeiten gesehen, dass Kılıçdaroğlu den Abstand noch aufholen kann. Neue Unterstützung haben beide Kandidaten in den vergangenen zwei Wochen erhalten. Seit 16 Uhr deutscher und 17 Uhr Ortszeit sind die Wahllokale geschlossen. Die Auszählung der Stimmen läuft. In Ankara bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Karin Sens. Frau Sens, gibt es schon erste Ergebnisse?
Ja, ich bin direkt vor dem Präsidentenpalast und hier stellt man sich schon aufs Feiern ein. Gerade eben wurden hier die großen Boxen vor dem Präsidentenpalast ausprobiert. Sie hören es auch gerade im Hintergrund. Es sind über 80% der Stimmen ausgezählt. Und jetzt wird es interessant, denn es gibt zwei Nachrichtenagenturen, die uns im Moment mit Ergebnissen bedienen. Das eine ist eine regierungsnahe Nachrichtenagentur. Die sieht Erdogan deutlich vorne mit 53%. Die andere Nachrichtenagentur wird der Opposition zugerechnet. Und die hatte zuletzt auch nach Auszählung von gut 80% der Stimmen Kılıçdaroğlu und Erdogan genau gleich aufgesehen.
Das heißt, es bleibt weiter spannend. Berichten Sie uns vielleicht einfach noch mal vorab, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten zwei Wochen, die Themen, die Stimmung im Land jetzt vor der Stichwahl. Was waren da die großen Themen? Wie war die Stimmung?
Die großen Themen waren natürlich, und das hat vor allem der Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu hervorgehoben und in den Mittelpunkt gezogen, das Flüchtlingsthema. Er sprach von 10 Millionen Flüchtlingen in der Türkei, die Erdogan ins Land geholt hat. Das hat der Präsident Erdogan vorgeworfen und er selbst sagte, er werde diese so bald wie möglich zurückschicken. Er hat dazu auch Kontakte zu einem sehr, versucht praktisch auch am rechten Rand seiner Wählerschaft nochmal zu fischen. Er hat seinen Wahlkampf vor allem in den letzten 10 Tagen nochmal deutlich umgestellt, hat deutlich nationalistischere Themen angestimmt.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen, mit Blick auf die Ergebnisse. Beide Seiten reklamieren die Ergebnisse nach Möglichkeit, so gut es geht, für sich. Es wurde in der Vergangenheit ja auch immer wieder über Unregelmäßigkeiten oder mögliche Unregelmäßigkeiten berichtet. Es gab auch Vorwürfe innerhalb beider Seiten. Gibt es denn heute schon irgendwelche Informationen dazu, zu möglichen Unregelmäßigkeiten oder anderen besonderen Vorkommnissen heute am Wahltag?
Ja, also es gab beispielsweise einen Vorfall in Şanlıurfa, das liegt im Südosten des Landes, und dort sollen oppositionelle Wahlbeobachter an einem Wahlbüro geschlagen worden sein, ihre Handys zerstört worden sein, weil sie versucht haben, auf Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Das passt ein Stück weit ins Bild, denn der Innenminister Süleyman Soylu hat erst diese Woche dazu aufgerufen, einen Verein, der ebenfalls der Opposition zugerechnet wird und Wahlbeobachtung macht, nicht mehr in die Wahllokale zu lassen. Das ist aber gesetzeswidrig, denn solche Beobachter dürfen in der Türkei eben in die Wahllokale rein, um dort zu beobachten. Aber möglicherweise sind dem auch einige gefolgt und versuchen eben jetzt solche unabhängigen Wahlbeobachter bzw. oppositionelle Wahlbeobachter von den Wahlen ferngehalten zu haben. Und im Moment springen auch nochmal die Ergebnisse um, wenn ich sagen darf. Wir sind inzwischen bei 92% der ausgezählten Stimmen bei beiden Nachrichtenagenturen. Und jetzt zieht auch die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Kılıçdaroğlu ganz knapp hinter Präsident Erdogan.
Informationen waren das live aus Ankara von unserer Korrespondentin Karin Sens. Vielen Dank dafür. Und über die weiteren Auszählungsergebnisse halten wir Sie hier am Abend in unserem Programm weiter auf dem Laufenden. Die USA müssen bald wieder in der Lage sein, Schulden aufzunehmen, um zum Beispiel Zinsen zu bedienen und Renten und Sozialhilfen auszuzahlen. Das Problem dabei ist, die USA haben Berichten zufolge bereits im Januar ihre festgelegte Schuldenobergrenze von rund 31 Billionen Dollar erreicht. Und darum warnt Finanzministerin Janet Yellen schon seit einigen Wochen vor einem möglichen Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten. Und um das abzuwenden, braucht es eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern, die Schuldengrenze anzuheben. Als Stichtag für diese Einigung hatte Finanzministerin Yellen lange den 1. Juni festgesetzt. Inzwischen ist er bis zum 5. Juni verlängert. Eine Einigung der beiden Seiten war seit Wochen ausgeblieben. Und jetzt haben sich US-Präsident Biden und Oppositionsführer McCarthy wohl doch auf einen Kompromiss geeinigt. Die Zustimmung des Kongresses steht allerdings noch aus. Mehr dazu von Arne Bartram.
Es sind die Worte, auf die viele mit Spannung gewartet haben.
After weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle.
Nach wochenlangen Verhandlungen haben wir uns grundsätzlich auf einen Deal geeinigt, sagt der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Und es war höchste Zeit. Denn schon in 8 Tagen hätten die USA ihre Rechnungen wahrscheinlich nicht mehr bezahlen können. Diesen Zeitdruck hat McCarthy genutzt, um eine der wichtigsten Forderungen der Republikaner durchzusetzen.
It has historic reductions in spending, consequential reforms that will lift people out of poverty.
Die Regierung habe historischen Kürzungen bei den Staatsausgaben zugestimmt. Es werde konsequente Reformen geben, die Menschen aus Armut in Arbeit bringen würden. Es werde keine neuen Steuern geben. Die Details müssten aber noch geklärt werden. Für Präsident Joe Biden kein einfaches Zugeständnis, denn er will eigentlich mehr Geld ausgeben, zum Beispiel für den Klimaschutz. Und er braucht Erfolge, denn er will nächstes Jahr wiedergewählt werden. Trotzdem hat er sich in einem schriftlichen Statement erleichtert gezeigt.
Die Einigung ist ein Kompromiss, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will. Das ist verantwortungsvolles Regieren. Es sind gute Nachrichten für das amerikanische Volk, weil so ein katastrophaler Zahlungsausfall verhindert wird, der zu einer wirtschaftlichen Rezession, dem Verlust von Renten und der Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen hätte führen können.
Also alles gut? Noch nicht. Denn das Parlament muss dem Deal zustimmen. Am Mittwoch soll abgestimmt werden und je nachdem, wie die Details aussehen, könnte es für die beiden Verhandlungsführer noch Probleme geben. Bei den Republikanern könnten einige rechte Hardliner ausscheren, denen das Ganze nicht weit genug geht. Der republikanische Abgeordnete Tim Burchett hat bereits vor Bekanntwerden des Deals beim Sender CNN gesagt, er werde nicht zustimmen, die Schuldenobergrenze weiter anzuheben.
We've got to get back to some fiscal sanity in this country.
Die USA müssten zurückkehren zu finanzieller Vernunft. Man könne nicht weiter so viel Geld ausgeben. Beide Parteien müssten sich daran halten. Und auch auf Seiten der Demokraten könnten sich aus dem progressiven Lager Kritiker gegen hohe Budgetkürzungen stellen. Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost vor der Einigung bei CNN. Das seien gerade schwierige Zeiten, weil das Thema Schulden benutzt werde, um eine politische Agenda voranzutreiben. Die Republikaner würden beides verknüpfen, weil sie nur so harte Ausgabenkürzungen durchbekämen. Die Parlamentsabstimmung könnte also noch zur Machtprobe für Biden und McCarthy werden.
In der Ukraine wird weiterhin gekämpft, während sich im Osten des Landes die Truppen beider Seiten teilweise wenige Kilometer voneinander entfernt gegenüberstehen, greift das russische Militär weiterhin auch andere Landesteile der Ukraine aus der Luft an. Aus der Hauptstadt Kiew sind schwere Angriffe durch Drohnen gemeldet worden. Es hat Tote und Verletzte gegeben. Einzelheiten dazu von Andrea Beer.
Für die Menschen in der Ukraine war es eine weitere unruhige Nacht, denn Russland hat das Land erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe dauerten die Angriffe 5 Stunden lang und 54 im Iran gebaute Shahed-Drohnen attackierten das Land, so viele wie noch nie, wie es hieß. 52 der 54 Kampfdrohnen habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, so Armeeangaben. Alleine 40 davon über dem Raum Kiew. Dort waren in der Nacht Sirenen, laute Explosionen und die ukrainische Luftabwehr zu hören. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko kam ein Mann durch herabfallende Trümmer ums Leben. Mindestens 3 Menschen wurden verletzt. Orte in der Ukraine werden täglich von russischen Drohnen und Raketen angegriffen und mit Artillerie beschossen. Der Zeitpunkt dieses massiven Angriffs wird dennoch nicht für Zufall gehalten. Heute begeht die Stadt Kiew offiziell den Tag ihrer Gründung vor 1541 Jahren. Normalerweise mit Straßenfesten, Ausstellungen, Konzerten und weiteren größeren Veranstaltungen. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts fallen die Feiern zum Gründungstag jedoch deutlich kleiner aus. Der Leiter des Präsidentenbüros Andriy Yermak schrieb auf Telegram, das alte Kiew und die Geschichte der Ukraine sei für Russen seit langem ein Ärgernis. Der Kommandeur der Luftstreitkräfte Mikola Olischuk erklärte, von den russischen Geschenken zum Gründungstag von Kiew seien nur noch Reste übrig. Und Unterdessen meldete die Militärverwaltung des Gebietes Dnipropetrovsk, nach dem russischen Angriff am Freitag auf ein Krankenhaus sei die Zahl der Toten auf 4 gestiegen. Die 3 Menschen, die unter den Trümmern vermisst worden waren, seien tot gefunden worden.
Andrea Bär berichtete über die Lage in der Ukraine. Es sind Lehrkräfte, Mitarbeitende des Goethe-Instituts und weitere Menschen, die mit ihrer Arbeit Sprache und Kultur vermitteln und auch ein kleiner Teil Diplomatinnen und Diplomaten. Hunderte Deutsche müssen Russland nach einem Beschluss der russischen Regierung verlassen. Die russische Regierung habe eine Personalobergrenze bei deutschen Auslandsvertretungen und deutschen Mittlerorganisationen in Russland eingeführt. So hat es das Auswärtige Amt in Berlin bekannt gegeben. In der deutschen Politik ist darauf mit Unverständnis reagiert worden. Es ist ein weiterer Teil in einem seit Monate andauernden Ausweisungsprozess auf beiden Seiten. Mehr dazu von Stefan Detjen.
Die jüngste Ausweisungsentscheidung aus Moskau fügt sich ein in eine Entwicklung der fortschreitenden Entfremdung auf allen Ebenen. Zuletzt hatte im April eine wechselseitige Ausweisung von Botschaftspersonal für öffentliche Berichte gesorgt. Auf dem Berliner Flughafen war ein russisches Regierungsflugzeug gelandet mit Spezialgenehmigung, um aus Deutschland ausgewiesene Russen nach Moskau zurückzufliegen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes handelte es sich um Geheimdienstmitarbeiter. Es sei darüber vorher mit dem russischen Außenministerium gesprochen. Die jetzige Ausweisung aus Russland hat eine andere Dimension. Es geht nicht mehr wie in früheren Fällen um Spionagevorwürfe oder Konsequenzen aus konkreten Geheimdienstoperationen wie der Ermordung von Regimegegnern im Ausland. Jetzt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sogenannten Mittlerorganisationen betroffen, Lehrerinnen und Lehrer an der deutschen Schule in Moskau, Personal des Goethe-Instituts und andere Organisationen, die mit staatlichen Mitteln finanziert, aber nicht als Diplomaten oder unmittelbare Teile der Regierung nach wie vor kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verbindungen zwischen Deutschland und Russland aufrechthalten. Von mehr als 100 Betroffenen ist die Rede. Vertretungen in Russland, nicht nur in Moskau, unterhalten zahlreiche deutsche Organisationen, neben dem Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die staatliche Entwicklungsorganisation GIZ und die Deutsch-Russische Außenhandelskammer. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hatte das russische Außenministerium bereits im April angekündigt, eine Personalobergrenze für Mittlerorganisationen einzuführen. Die Ausreisen sollen in den kommenden Tagen beginnen. Aus dem Ministerium hieß es, die Maßnahmen bedeuteten einen großen Einschnitt in allen Bereichen der deutschen Präsenz in Russland. Es handele sich um eine einseitige, nicht gerechtfertigte und nicht nachvollziehbare Entscheidung Russlands. Zugleich kündigte das Auswärtige Amt eine Reaktion an. Die Bundesregierung werde bei der russischen Präsenz in Deutschland darauf achten, dass in der Praxis eine echte Ausgewogenheit bestehe.
Aus unserem Hauptstadtstudio ein Bericht von Stefan Detjen. Die geplanten Regelungen zum Einbau neuer Heizungen und die staatliche Förderung dafür. Seit einiger Zeit gibt es Diskussionen darum. Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, so die formale Bezeichnung, kommt unter anderem aus der Opposition. Aber auch innerhalb der Regierungskoalition von SPD, Grünen und SPD gibt es offen ausgetragene Unstimmigkeiten. Viele Stimmen haben sich bisher dazu geäußert und weitere tun es. Jetzt zum Beispiel Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Er verweist unter anderem auf die Möglichkeit, in öffentlichen Gebäuden Energie einzusparen. Philipp Eckstein berichtet.
Schulen, Kitas, Sporthallen, Rathäuser. Mehr als 165.000 dieser kommunalen Liegenschaften werden derzeit mit Öl und Gas geheizt. Das sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, den Funke-Zeitungen. Wenn die Politik dort ansetzen würde, könnte in kurzer Zeit viel für das Klima erreicht werden. Landsberg schlägt eine gezielte Förderung und Abstimmung mit den Kommunen vor. Zugleich kritisierte er den aktuellen Gesetzentwurf als, Zitat, gut gemeint, aber schlecht gemacht. An einer grundlegenden Überarbeitung werde kein Weg vorbeiführen, so Landsberg. Das sogenannte Heizungsgesetz sorgt seit Wochen für hitzige Diskussionen und zuletzt auch für offenen Streit zwischen SPD, FDP und Grünen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat für Dienstag Vertreter der 3 Parteien ins Wirtschaftsministerium zu Gesprächen geladen. Der Grünen-Politiker hatte zuletzt in Aussicht gestellt, die Pläne für einen Umstieg auf Heizungen mit erneuerbaren Energien an einigen Stellen zu überarbeiten. Das betrifft etwa den Startzeitpunkt, Übergangsfristen und Härtefallregelungen.
Informationen von Philipp Eckstein. Am Freitagabend sind in der serbischen Hauptstadt Belgrad zehntausende Menschen zusammengekommen, um für den amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić zu demonstrieren. Berichten zufolge waren diese Demonstrationen auch eine Reaktion auf mehrere Demonstrationen gegen Vučić, ebenfalls mit vielen Teilnehmenden in den Wochen zuvor. Gestern Abend sind dann wieder zehntausende in Belgrad auf die Straße gegangen, dieses Mal erneut, um gegen Vučić zu demonstrieren. Ein Vorwurf der Demonstrierenden dabei, Vučić' autoritäres Regierungssystem sei für eine Verrohung der Gesellschaft in Serbien verantwortlich. Mehr dazu von Oliver Schosch.
Es waren wieder zehntausende Menschen in der Belgrader Innenstadt unterwegs. Der Platz und der Boulevard vor dem Parlament waren voll. Drohnenaufnahmen zeigen ein Meer aus Regenschirmen, denn in Belgrad gab es zwei Tage lang ein heftiges Unwetter. Vučićs Großkundgebung am Freitag war völlig verregnet und die Großdemonstration am Samstag gegen ihn ebenso. Und dennoch wollten sich die Menschen nicht davon abhalten lassen, die Protestwelle gegen Vučić fortzusetzen. Natürlich haben die tragischen Vorfälle, die Amokläufe, verschiedene Fragen und Themen aufgeworfen. Da geht es zunächst einmal um die Sicherheit unserer Kinder. Dann geht es aber auch ums Schulsystem und dann um den Zustand unserer Gesellschaft. Es ist eine Idee, die uns antreibt, dass wir das Wertesystem verändern. Das Wertesystem, das Aleksandar Vučić geschaffen hat. Ich erwarte nicht, dass wir ihn von heute auf morgen stürzen, aber man spürt hier eine positive Energie und den Leuten tut es gut, zu protestieren. Die meisten Experten halten es für sehr unwahrscheinlich, dass die Demonstrationen Vučić stürzen könnten. Der Präsident ist ein autoritärer, populistischer Usurpator, sagt Čedomir Čupić, Professor an der Fakultät für Politikwissenschaften in Belgrad. Er hat die ganze Macht an sich gerissen und alle Institutionen in Serbien zerstört. Und die Bürger haben jetzt bemerkt, dass sie komplett auf sich alleine gestellt sind. Diese Protestwelle funktioniert nur dadurch, dass sich die Bürger selbst organisieren. Doch sie können nur rausgehen auf die Straße. Es bräuchte eine Opposition, aber die ist gespalten und hat nur Konflikte. Die Demonstranten haben einen Forderungskatalog veröffentlicht. Der Rücktritt Vučić steht nicht drauf. Das wird nur immer wieder auf der Straße skandiert. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Geheimdienstchefs und einen kompletten Austausch bei der Vučić-treuen Medienregulierungsbehörde. Medien, die Fake News verbreiten, sollen verboten werden, sowie die Fernsehsender Pink und TV Happy, die neben Vučić-Hofberichterstattung gewaltverherrlichende Shows senden, in denen unter anderem kriminelle und freigelassene Kriegsverbrecher herumpöbeln dürfen. Außerdem fordern die Demonstranten den Austausch der Führungsspitze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTS, der auch eine einseitige Pro-Vučić-Berichterstattung macht. Tausende Demonstranten haben das RTS-Gebäude umstellt und protestieren auf dem Innenhof. RTS hat viel live übertragen, außer diesen Protesten hier. Wir wissen alle, dass sie selektiv berichten. Dabei ist das der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Bürger. Der Protest zeigte offenbar Wirkung. Am Abend meldete sich eine RTS-Reporterin vom Balkon über den Demonstranten live in einer der wichtigsten Fernsehnachrichtensendungen. Sie berichtete sachlich über die Demonstration und zählte sogar die Forderungen der Demonstranten auf. Die Frage ist, ob sich nun nachhaltig was am Programm des serbischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ändert oder ob man das nur an dem Tag gemacht hat, um die protestierende Masse zu beschwichtigen.
Oliver Schosch berichtete über Proteste und Demonstrationen in Serbien. Es ist gleich 18.29 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Auf dem Boulevard de la Croisette kann man flanieren und südwärts auf das Mittelmeer an der Côte d'Azur schauen. Und zu einer bestimmten Zeit im Jahr, meistens im Frühjahr, versuchen einige dabei auch noch einen Blick auf prominente Gesichter zumindest zu erhaschen. Denn dann ist das Festival du Cannes, die internationalen Filmfestspiele in der südfranzösischen Stadt. Sie gelten als eines der weltweit bedeutendsten Filmfestivals. Die Palme d'Or, die Goldene Palme, ist die wohl bekannteste Auszeichnung des Festivals. Gestern Abend ist sie verliehen worden. In Deutschland hat sich die Aufmerksamkeit dabei auch auf die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gerichtet. Jan Tussing berichtet.
Sandra Hüller ist leer ausgegangen, eigentlich. Viele Kritiker hatten erwartet, dass sie die Goldene Palme für die beste weibliche Hauptrolle gewinnen würde. Trotzdem gehört Sandra Hüller zu den großen Gewinnerinnen des Abends, denn die deutsche Schauspielerin wurde indirekt gleich für zwei Filme ausgezeichnet.
Ich fühle mich sehr gut, weil das so wie die Arbeit war, ist das Zusammensein jetzt auch hier. Es ist sehr freundschaftlich und schön.
Sandra Hüller spielt die Hauptrolle in dem Drama Anatomie d'une Chute von Justine Triet. Die französische Regisseurin gewinnt die Goldene Palme für den besten Film und ist damit die dritte Frau, die je mit einer Goldenen Palme geehrt wurde. In dem Film spielt Sandra Hüller eine deutsche Autorin, die unter Verdacht gerät, ihren Mann ermordet zu haben und schließlich vor Gericht landet. Die Dreharbeiten absolvierte Hüller in zwei Sprachen, Englisch und Französisch.
Ich finde das total schön, in anderen Sprachen zu spielen, weil der Fokus woanders liegt und ich nicht auf jede kleine Mikroveränderung in der Stimme des anderen oder bei mir achte oder sowas, sondern das macht auf eine komische Art freier, aber deshalb kann ich eigentlich auch nicht so detailliert arbeiten. Ich muss mich mehr trauen, mehr hingeben, mehr auch scheitern zulassen und so weiter.
Sandra Hüller ist aber noch in einem weiteren preisgekrönten Film zu sehen. In The Zone of Interest des Briten Jonathan Glazer, der mit dem großen Preis der Jury und damit dem zweitwichtigsten Preis auf dem diesjährigen Filmfest ausgezeichnet wurde. Sandra Hüller spielt die Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Eiskalt und spröde lebt sie mit ihrer Familie direkt neben dem KZ in Auschwitz. Nur eine Mauer trennt ihren Garten von den Verbrechen der Nazis. Jonathan Glazer betonte nach der Preisverleihung, wie fasziniert er von Hüllers Spiel war.
Just her skill and her dedication to finding the truth in a performance.
Und von ihrer Gabe, in einer Rolle die Wahrheit zu finden. Ihre Bereitschaft, sich dafür auch physisch zu verändern. Man habe nie den Eindruck, eine Darstellung zu sehen, sondern man beobachte, wie ein neuer Mensch entsteht. Sie ist eine erfüllte und begabte Schauspielerin.
Skillful actor, yeah.
Neben Sandra Hüller geht noch ein Deutscher auf dem Filmfest in Cannes leer aus und wird dennoch indirekt gefeiert. Wim Wenders. Viele Kritiker waren von seinem Film Perfect Days begeistert. Und Wenders Hauptdarsteller Koji Yakusho wurde für seine Rolle mit der Goldenen Palme als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der Japaner spielt in Perfect Days einen einsamen, schweigsamen Mann, der Tag ein, Tag aus in Tokio die Toiletten der Stadt reinigt und darin Erfüllung findet. Mit Wim Wenders zu arbeiten, war für Yakusho eine gute Erfahrung. Wim hat am Set für eine wunderbare Stimmung gesorgt. So warmherzig. Und wir hatten totale Freiheit. Ich glaube, das zeichnet auch ein Filmdreh mit Wim Wenders aus. Neben Wenders wurden noch weitere Altmeister des Autorenkinos ausgezeichnet. Der Finne Aki Kaurismäki und der Japaner Hirokazu Koreeda. Auch wenn es am Ende keine Goldene Palme für die deutschen Teilnehmer gab, insgesamt war die 76. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes für deutsche Künstlerinnen und Künstler so erfolgreich wie seit Jahren nicht.
Jan Tussing berichtete über die Filmfestspiele in Cannes. Sportlich ist an diesem Pfingstwochenende einiges los, unter anderem der letzte Spieltag in den Fußball-Bundesligen. Bei der Eishockey-WM hat das deutsche Team das Finale erreicht und die Formel 1 war zu Gast in Monaco. Und Sie haben es mitbekommen, gestern hat der FC Bayern München seinen 11. Meistertitel in der Fußball-Bundesliga der Herren gewonnen. Borussia Dortmund hatte eigentlich die besseren Voraussetzungen vor dem Spieltag und ist jetzt doch nur Vizemeister. Und heute ist es weitergegangen bei den Fußballerinnen. Die hatten ihren letzten Spieltag, zumindest in der ersten Liga und auch die zweite Liga. Bei den Männern hat die Entscheidungsspiele um den Aufstieg, da haben die Entscheidungsspiele um den Aufstieg stattgefunden. Und Maximilian aus unserer Sportredaktion, wie spannend waren die denn?
Also ich würde sagen, das war in der zweiten Liga heute noch dramatischer als gestern in der ersten Liga. In der zweiten Liga haben Heidenheim und der Hamburger SV noch um den direkten Aufstieg gekämpft. Heidenheim brauchte einen Sieg und hat den nach einem 0-2 Rückstand in Regensburg noch geholt in der Nachspielzeit. Erich Wartusch.
Dem Team von der Ostalb gelingt das Wunder von Regensburg. Mit 0-2 war man schon zurückgelegen. Doch Heidenheim dreht die Partie. Zunächst durch ein Eigentor von Salah. Dann gibt's schon in der Nachspielzeit den Foulelfmeter, den Beste verwandelt. Und Tim Kleindienst macht dann in der 11. Minute der Nachspielzeit noch das entscheidende 3:2, das dem 1. FC Heidenheim den Weg in die Erstklassigkeit bereitet.
Schock hingegen beim HSV. Als das Spiel in Sandhausen abgepfiffen wird, scheint es für die Hamburger direkt nach oben zu gehen. Die Fans feiern auf dem Platz aber zu früh. Mats Nicholson.
Unglaubliche Szenen in Sandhausen. Tausende HSV-Fans rannten auf den Platz, feierten den Aufstieg. Auch Trainer Tim Walter hüpfte los, ballte die Fäuste. Der Stadionsprecher des SV Sandhausen gratulierte dem HSV zweimal zum Aufstieg. Aber es war viel, viel zu früh. Das stellten dann irgendwann auch die Fans und die Spieler des HSV fest. Alle standen sie auf dem Rasen. Eine Viertelstunde lang dauerte die Nachspielzeit in Regensburg. Und Heidenheim drehte die Partie noch. Fassungslose Blicke des HSV. Der 1:0-Sieg in Sandhausen reicht nicht. Tausende Fans stehen auf dem Platz, starren ins Nichts. Und der HSV geht nach einem unfassbaren Zweitligafinale in die Relegation.
Und da geht es dann gegen den VfB Stuttgart. In die Relegation muss auch Arminia Bielefeld. Dort geht es dann aber darum, nicht in die dritte Liga abzusteigen. In Magdeburg hätte ein Sieg für den Klassenerhalt gereicht. Die Bielefelder verlieren aber mit 0:4. Frank Martin.
4:0 gewinnt der 1. FC Magdeburg vor ausverkauftem Haus. 26.300 Zuschauer verfolgten die Partie, in der Arminia Bielefeld zunächst die Akzente setzte. Die Tore allerdings im ersten Durchgang, die erzielte Magdeburg. 38. Minute der Kapitän Condé mit dem 1:0, quasi mit dem Halbzeitpfiff, Elfmeter-Tor durch Baris Atek zum 2:0. Im zweiten Durchgang legten die Magdeburger nach. 50. Minute Condé mit dem 3:0. Bielefeld völlig überfordert, das 4:0 in der 67. Minute durch Chaker. Magdeburg schlägt Bielefeld 4:0. Die Ostwestfalen müssen in die Verlängerung spielen in der Relegation gegen Wien Wiesbaden.
Ganz ohne Drama haben die Fußballerinnen des FC Bayern München heute die Meisterschaft gewonnen. Sie holen zu Hause gegen Turbine Potsdam den nötigen Sieg mit 11:1. Taufik Khalil.
Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Die Frauen des FC Bayern unterstreichen im letzten Spiel der Saison nochmal deutlich, dass ihre Hände die richtigen an der Schale sind und schlagen ein längst abgestiegenes Turbine Potsdam mit 11:1. Überragende Torschützin ist die Japanerin Saki Kumagai in ihrem letzten Spiel für die Bayern-Frauen mit 3 Toren. Mit im Publikum die komplette Herrenmannschaft der Bayern, die bereits gestern den Titel allerdings mit viel Glück gewinnen konnte, sowie der neue Bayern-Boss Jan-Christian Dresen. Für die Münchnerinnen ist es der 5. Titel, der anschließend mit den Männern erst auf dem Marienplatz und dann bei einer clubinternen Feier gefeiert wird.
In der Formel 1 hat Max Verstappen seine Führung in der Gesamtwertung deutlich ausgebaut. Sein Teamkollege Sergio Perez war gestern in der Qualifikation in die Bande gefahren und musste deswegen aufholen. Das hat er nicht geschafft. Und selbst ein Regenschauer konnte Max Verstappen in Monaco nicht bremsen. Volker Hirt.
Am Tag, als der Regen kam, änderte sich zumindest an der Spitze nichts. Max Verstappen und Fernando Alonso meisterten den Wetterwechsel souverän. Der Holländer hatte bereits vor dem einsetzenden Regen seit dem Start einen beruhigenden Vorsprung vor Alonso, fuhr trotzdem volles Risiko und hatte am Ende bei seinem 2. Sieg in Monaco einen Vorsprung von einer halben Minute vor Alonso, 3. Esteban Ocon im Alpine. Mercedes landete mit beiden Fahrern direkt dahinter und düpierte Ferrari, die über die Positionen 6 und 8 nicht hinauskamen. Für Nico Hülkenberg war es ein gebrauchtes Wochenende. Als 18. am Start machte er im Rennen nur noch eine Position gut.
Es ist eine historische Chance. Zum ersten Mal könnte eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Weltmeister werden. In weniger als einer Stunde beginnt das Finale gegen Kanada, nachdem sich die DEB-Auswahl gestern gegen die USA mit 4:3 in der Overtime durchgesetzt hat. Burkhard Hupe blickt auf das Endspiel voraus.
6-mal in Folge hat Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft nun gewonnen. Jetzt steht eine DEB-Auswahl zum ersten Mal überhaupt in einem WM-Finale. Gelingt gegen Kanada auch der 7. Streich, wäre dies gleichbedeutend mit dem größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Die Kanadier sind zwar mit 27 Titeln Rekordweltmeister und mit ihrem starken Kader auch Favorit gegen Deutschland. Allerdings haben die Kanadier im Halbfinale gegen Lettland auch einige Schwächen offenbart und lagen zu Beginn des letzten Drittels noch mit 1:2 zurück, ehe sie mit spielerischer Klasse doch noch zu einem 4:2-Erfolg kamen. Bei Weltmeisterschaften hat Deutschland bislang nur ein einziges Mal gegen Kanada gewinnen können. Vor 2 Jahren in Riga mit einem 3:1 in der Vorrunde.
Und ab 19.10 Uhr schalten wir dann auch in Sport am Sonntag live in die Halle nach Tampere, wo dann dieses Endspiel stattfinden wird. Außerdem dann natürlich alle Informationen zu den dramatischen Entscheidungen und den nicht so ganz dramatischen Entscheidungen in München. Außerdem noch ein Interview mit Urs Meier, dem FIFA-Schiedsrichter, zu den Leistungen der Schiedsrichter insgesamt in dieser Saison.
Und das waren die Informationen zum Sport für jetzt. Danke, Maximilian Rieger. Der Sport beschäftigt auch unseren Kommentar heute ab 19.05 Uhr. Das war eine Information am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.